Wir haben es gerade gesungen, gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen, Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann und dass ihr alle gekommen seid. Ich habe hier heute mal ein Bild mitgebracht, willkommen zur Gemeinschaft. Gemeinschaft, wie Gemeinschaft gelingt oder wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, darum soll es heute gehen. Könntest du dir vorstellen, meine Frage zu diesem Bild, in einer solchen Reihe zu stehen, in einer solchen Gemeinde zu stehen? Was machen die da Arm in Arm? Einige haben die Köpfe geneigt. Alle sind in einer Richtung. Gehen sie oder stehen sie still? Was ist denn vor ihnen und was ist hinter ihnen? Könntest du dir vorstellen, ein Teil einer solchen Gruppe zu sein, die so zusammensteht und zusammenhält? Gemeinschaft, das ist ja so ein großes Wort. Und wenn wir das so hören, dann kommen ganz unterschiedliche Gedanken und Gefühle wahrscheinlich hoch. Der eine, für den ist es ganz, dem wird es ganz warm ums Herz, wenn er an Gemeinschaft denkt, weil sie so viele Augenblicke in ihrem Leben schon durch Gemeinschaft ihn gesegnet haben. Er denkt vielleicht an geteiltes Leid oder an doppelte Freude, an Lachen und Freunde, an Inspiration in der Gruppe, am gemeinsamen Singen, an Ausflügen. Wir haben Gottesdienste in Gemeinschaft erlebt, Lernen im Gespräch und tiefschürfende Erkenntnisse. Für manche ist Gemeinschaft so eine Quelle der Begegnung, der Freundschaft. Da kann man beten, lernen, lachen, lieben, teilen, trösten, trauern, reden, rumalbern, raten. Gemeinsam ist das Leben eben schön. Und dann ist noch der andere da, der sagt, geht mir das nicht alles manchmal zu weit. Man kann das mit Gemeinschaft auch übertreiben. In der Gemeinde sind wir doch keine Freunde. Vielleicht mit ein paar Leuten, aber doch nicht mit allen. Nach 6 Tagen Arbeit, ich brauche da auch mal Ruhe. Da will ich mich zurückziehen mit der Familie, vielleicht einfach mal ein bisschen Rad fahren oder in der Sonne sitzen und ein Buch lesen. So haben wir die Bedürfnisse. Die einen sehen sich nach Gemeinschaft, die anderen sagen, ist schön, dass ich auch mal für mich sein kann. Und meine Frage heute ist, wie denkst du über Gemeinschaft? Was macht Gemeinschaft für dich wertvoll und wo sind einfach auch Grenzen? Und ich habe mir heute vorgenommen, über 3 Zugänge mal mit euch zu sprechen, wie wir Gemeinschaft erleben können, auch unterschiedlich erleben können. Wie kann Gemeinschaft helfen, ohne zu verbiegen? Und was ist tief genug an Gemeinschaft, dass sie auf Dauer hält? Und da habe ich mal 3 Themen mitgebracht. Der erste Zugang, das sind mal wir, die wir hier sitzen. Unsere Persönlichkeit, Gemeinschaft hängt auch an der Persönlichkeit, an dir und mir. Und da bin ich vor einiger Zeit mal wieder auf diese Temperamente-Geschichte gekommen. Diese 4 Menschentypen, die durch ihr Temperament beschrieben werden und womit so ein bisschen versucht wird, unsere Unterschiedlichkeit zu erklären. Personal- oder Personendiagnostik gibt es ja jetzt in den letzten Jahrzehnten viel feiner, aber das ist so eine Urform von Unterscheidung, die Temperamente eben. Jeder von uns soll ja 1 oder 2 Temperamente haben, die so ein bisschen herausstechen und so ein bisschen typischerweise uns beschreiben. Fange ich mal mit dem ersten an. Ihr kennt das, ne? Ist jetzt nicht neu für euch. Der Sanguiniker ist ein ausgeglichener, gesellig, praktisch und standhafter Mensch. Er agiert sehr lebhaft, begeistert, schnell von Dingen, die seine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Ist gesellig, fröhlich, energisch, sympathisch. Er hat aber auch Stimmungsschwankungen. Meistens ist aber gut gelaunt. Das hat viele Vorteile, hat auch Nachteile. Zum Beispiel der Sanguiniker ist Feuer und Flamme ganz schnell von irgendwelchen Aufgaben, aber verliert die Lust auch sehr schnell und manchmal so schnell, dass er die Aufgabe gar nicht zu Ende bringt. Eintönige Arbeit ist für ihn nichts. Ein Alltag ohne Abwechslung ist für ihn unerträglich. Er überschätzt sich häufig und seine Fähigkeiten. Er trifft schnell, aber auch vorschnelle Entscheidungen. Also wenn der Sanguiniker ein Hindernis hat, wie jetzt hier dieser Zaun, dann hüpft er einfach drüber. Habt ihr so eine Idee, wer vielleicht in unserer Gemeinde Sanguiniker sein könnte? Fand ich auch sehr schön. Alle Male ist es bei Sanguinikern nicht so leicht ein Drama. Wenn sich jemand auf seinen Hut setzt, ja, dann ist es kein Drama, dann lachen wir beide drüber. Aber manchmal ist es auch oberflächlich und das, was vielleicht wirklich schlimm ist, wird nicht ganz ernst genommen. Fällt euch jemand ein in unserer Gemeinde, der Sanguiniker ist? Und was bedeutet das, wenn wir Sanguiniker in unserer Gemeinde haben? Ich mache mal ein bisschen schneller. Der Nächste, wenn er irgendwo hineinkommt, dann kriegt das jeder mit. Der Choleriker ist impulsiv, stark, ist unausgeglichen, aber aktiv. Er verfolgt zielstrebig seine Aufgaben, ist standhaft. Wenn bei ihm im Leben der Wind weht, dann kippt er nicht so schnell um. Er ist entschlossen, zielstrebig. Er ist nicht nachtragend und auch nicht lange beleidigt. Nachteile sind, er ist manchmal ungeduldig, kann sich nicht immer beherrschen. Vielleicht dringt er auch manchmal bei Problemen nicht tief in das Problem rein, bleibt auch ein bisschen an der Oberfläche. Oft duldet er keine Fehler. Wenn der Choleriker an ein Hindernis kommt, dann lässt er sich nicht aufhalten. Seht ihr an dem Zaun. Oh ja, das nächste Bild. Das hier. Ach so, wir sind noch gar nicht so weit, seht ihr? Ich habe hier auch sowas und dann... Also das ist der Choleriker, wenn er an ein Hindernis kommt, dann lässt er sich nicht aufhalten. Aber wenn irgendwas passiert, dann ist er auch gleich aufgeregt. Okay, gehen wir weiter. Ich blätter mit euch. Das dritte Temperament, das ist der Melancholiker. Er ist eher ein bisschen bewegungsfaul, hat eine hohe Empfindlichkeit, die ihn häufig dazu führt, dass er schnell dem ans Wasser gebaut ist. Er ist höchst empfänglich für Kritik und Gerüchte, seine Mimik und Gestik sind schwach, die Stimme ist oft leise. Auch die kleinste Hürde, wenn er irgendwo an einer Hürde steht, dann ist es oft der letzte, also er kommt da nicht rüber. Die Neigung, er hat die Neigung, sich auch abzulenken. Er hat hohe Ansprüche, ist zurückhaltend und taktvoll. Wenn er eine gewohnte Umgebung hat, dann fühlt er sich auch sehr wohl. Die Nachteile bei ihm sind, er ist eher schüchtern, verletzlich, unentschlossen, pessimistisch, lacht selten. Genau, zögerlich lernt er andere Leute kennen, neigt zur Einsamkeit, zur Depression. Wenn der Melancholiker ein Hindernis kommt, dann endet oft der Weg und er kommt nicht weiter. Und so sieht dann sein kleines Drama aus, wenn etwas geschieht. Ganz schnell noch das vierte Temperament. Der Phlegmatiker, Der ist ein nach innen orientierter Mensch, ausgeglichen, sesshafter Kollege. Es ist schwer, ihn zum Lachen zu bringen, aber er bleibt bei Problemen ruhig. Er ist stetig. Bei neuen Fähigkeiten ist er ein bisschen langsamer. Er ist Ruhe, Vorsicht, Umsicht, Stabilität sind so Eigenschaften. Gründlich, er bringt Dinge zu Ende, er ist standhaft, aber manchmal auch stur. Die Nachteile ist, er lässt sich nicht so gern auf neue Situationen ein. Er integriert sich nur schwer in eine neue Umgebung, ist zögerlich. Das ist so der Phlegmatiker in unserer Gemeinde. Und wenn er etwas erlebt, dann bringt ihn das eben nicht aus der Ruhe. Das sind die vier. Wie gesagt, Temperamente hat nicht jeder nur eins, aber vielleicht ein größeres und ein kleineres noch dazu. Sie sagen auch etwas aus über die Fähigkeit und die Freude an Gemeinschaft. Je nachdem, was für ein Temperament ich da mitbringe. Da fällt es dem einen vielleicht leichter, schnelle Freundschaften zu schließen, aber er gibt schneller auf und enttäuscht durch Unzuverlässigkeit. Da ist ein anderer entschlossen und tatkräftig, geht aber manchmal hoch wie ein HB-Männchen. Da ist einer super empfindlich, voller Sorgen, aber dafür auch gründlich und ausdauernd und treu. Ich finde, gelungene Gemeinschaft hat auch etwas mit dem Einzelnen zu tun und wir sind da eben unterschiedlich. Das zu wissen von mir selber und von anderen hilft sehr, eine Gruppe zu sein. Warum? Weil wir uns da auch ergänzen können, weil Ergänzung den anderen so wertvoll macht. Die Bibel sagt auch, das Haupt braucht die Füße und das Auge braucht die Hand, keiner kann alleine. Und wenn einer leidet, dann leiden alle mit. Und wenn einer geehrt wird, dann freuen sich alle mit. So geht Gemeinschaft, die Gott ehrt und Menschen hilft. Das ist so der eine Zugang. Wir sind unterschiedlich und das ist gut so. Komme ich zum zweiten Zugang heute. Das hatten wir mal als Thema in Görlitz. Ich möchte nur das nochmal erinnern kurz. Eine ganz andere Art, uns Menschen zu beschreiben und auch Gemeinschaft gelingen zu lassen, ist die Liebessprache. Die Bibel spricht immer wieder von Liebe im Zusammenhang mit Gemeinschaft. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir sollen lieben den Nächsten, mich selbst, Gott und auch den Feind. Ich glaube, bei Gott steht es ganz oben auf seiner To-Do-Liste für uns Menschen, lieben. Aber wie das geht, da haben wir ein bisschen heute Morgen auch drüber gesprochen, warum das geht. Aber wie genau lieben geht, das möchte ich mit diesen fünf Sprachen nochmal andeuten. Wir wissen ganz viel über Liebe und doch denken wir, Liebe sei immer freundlich sein, dann erklären wir das auch so, nachgeben, unsere Wege den unteren Weg gehen, eben nicht streiten, immer dienen. So beschreiben wir einfach einen lieben Menschen. Aber wenn ich Jesus sehe, dann hat er ganz anders auch gelebt. Der ist nicht immer nur lieb gewesen im Sinne von freundlich sein, nachgeben, den unteren Weg gehen. Wenn wir Liebe auf Liebsein reduzieren, dann machen wir es auch manchmal unattraktiv. Wenn ich Jesus betrachte, wie er im Alltag war und wie er Menschen begegnet ist, dann erscheint Liebe viel bunter und auch viel praktischer. Und darum heute nochmal so einen kleinen Impuls, Liebe mit Tiefe und ganz einfach zu verstehen. Und zwar die Liebessprachen. Liebessprache, das ist wie eine Muttersprache, die du als Kind lernst und dann sprichst du die Muttersprache natürlich immer am besten. Selbst wenn du später mal Fremdsprachen lernst, die Muttersprache ist immer deine eigene. Das strengt dich auch nicht an. Und so ist es auch bei den Liebessprachen. Das ist wie eine Fähigkeit, die dir angeboren ist. Wenn du sie auslebst, strengt es dich nicht an. Und du bist Fachmann, Fachfrau in diesem Bereich. Die erste Liebessprache ist Lob und Anerkennung, ganz links. Menschen, die diese Liebessprache haben, die loben Menschen für jedes Mögliche und Unmögliche. Die haben einen Blick dafür, was andere gut machen und hauen das auch raus, sagen dir das. Durch Komplimente, durch ein Dankeschön und nicht nur für Erfolge, sondern auch für kleine Dinge. Die sagen zum Beispiel, ich liebe dich. Ich bin gern mit dir ein Team. Wenn du da bist, fühle ich mich sicherer. Dein Kleid sieht heute gut aus. Dein Bibelgespräch heute hatte Tiefe. Dein Lächeln ist ansteckend. Wenn du das Auto fährst, dann kann ich sogar schlafen. Und du verstehst mich. Das sind kleine Komplimente, die dem anderen, der auch diese Sprache hat, das Liebesfässchen füllen. Wenn ich so eine Liebessprache habe, Lob und Anerkennung, dann kann ich das ganz leicht weitergeben, den anderen damit lieben. Und wenn der andere auch diese Sprache hat, dann versteht er das sofort. Und sein Liebesfässchen wird voll. Jesus hat das auch ganz oft gemacht. Dem römischen Hauptmann sagt er zum Beispiel, einen solchen Glauben habe ich in Israel selbst unter den Israeliten nicht gefunden. Das ist ein Lob. Die Frau mit den Blutungen, da sagt er, dein Glaube hat dir geholfen. Die kananäische Frau, die beharrlich ist, der sagt der Frau, dein Glaube ist groß. Maria, die ihm die Füße salbt, sagt er, lass sie, sie hat gut gehandelt, sie hat mich für mein Begräbnis gesalbt. Oder die arme Witwe, die weltberühmte, sie hat mehr gegeben als alle anderen, sagt Jesus. Oder auch in dem Gleichnis der treue Knecht, da sagt er, sehr gut, du tüchtiger und treuer Knecht. Jesus kann das, lobt Menschen und dafür fühlen sie sich geliebt. Das zweite ist, dass mit den Händen ist die Hilfsbereitschaft. Der Grundsatz, wenn du etwas benötigst, sage es einfach, ich tue es gerne. Was kann ich dir Gutes tun? Womit kann ich dich erfreuen? Kann ich dich unterstützen? Da ist so eine Leidenschaft, die hilft einfach aus Selbstverständlichkeit heraus. Kennst du jemanden in der Gemeinde, der so ist? Der das warme Essen kocht und der dir die Stullendose füllt. Die Arbeiten am Haus werden unaufgefordert einfach erledigt, abgenommen. Ich halte für dich die Andacht, hat mein Kollege für mich gesagt. Am Wochenende putze ich dein Auto, schneide ich die Hecke. Jesus hat das auch gemacht, er hat Leuten geholfen, als er 5000 Leute gepredigt hat, da hat er ihnen das Essen gemacht. Jede Heilung ist so eine Hilfsbereitschaft. Er verwandelt Wasser in Wein, holt das Hochzeitspaar aus der Bredouille. Er rettet die Ehebrecherin und schützt sie. Helfen. Helfen ist eine Liebessprache. Manchen Leuten fällt es total leicht. Die sehen auch die Arbeit, die wissen, wo sie dich unterstützen können und machen das einfach so, ohne große Worte. Die dritte Sprache ist das mit der Uhr, Zweisamkeit, die Zeit nur für den anderen, ungeteilte Aufmerksamkeit, Liebe und Wertschätzung, weil ich ganz da bin. Eine präsente Zweisamkeit. Ich kenne Leute, die können das sehr gut. Einfach, wenn sie sich mit dir unterhalten, sind sie ganz da. Die sind nicht rechts und links, nicht morgen, nicht Vergangenheit, die sind einfach ganz da. Und diejenigen, die diese Liebessprache haben, Zweisamkeit, die brauchen das auch. Die können es nicht haben, wenn mein Gegenüber auf einmal mit seinem Handy spielt oder andauernd ans Telefon rennt. Ungeteilte Aufmerksamkeit ist eine hohe Wertschätzung. Ich bin jetzt hier, ganz für dich und du für mich. So gelingt Liebe. Das kann man stundenlang manchmal machen. Leute, die diese Liebessprache haben, Zweisamkeit, die können stundenlang miteinander reden, ohne dass es sie anstrengt. Und gehen beschenkt und bereichert aus diesen Gesprächen, aus dieser Zeit raus. Das sind die Leute, die gerne zu zweit verreisen, die gemeinsame Hobbys haben, gemeinsam kochen, ungeteilte Aufmerksamkeit ohne Handy, ganze Aufmerksamkeit bei dem anderen lassen. Jesus hat das auch gemacht. Nikodemus eine ganze Nacht geredet. Den Schächer am Kreuz. Ungeteilte Aufmerksamkeit in so einem Moment. Er kerzte die Kinder und hat sie auf den Arm genommen. Mit dem Petrus hat er geredet, dieses Gespräch, liebst du mich? Das sind Momente, die das Leben dieser Menschen verändert haben. Und die letzte Sprache ist, vorletztes Geschenke, von Herzen kommen. Es gibt Menschen, die haben das drauf. Die haben einen Blick dafür, andere zu beschenken und es passt total. Die haben Ideen, Bezug auch zu oft unausgesprochenen Wünschen. Ich habe euch ja von meiner Bettina erzählt, die hatte das so sehr drauf. Die wusste immer genau, was Leute brauchen und hat das schon Monate vorher besorgt. Vielleicht das Fotobuch, wo persönliche Erinnerungen drin sind, der selbstgestrickte Pulli, ein Strauß Feldblumen am Straßenrand gesammelt. Jesus hat auch Geschenke gemacht, er hat Leute gespeist, habe ich gerade schon gesagt. Er schenkt Liebe, Begnadigung, ewiges Leben. Also wer diese Gabe hat, lebt sie aus. Ihr werdet viel Gutes erreichen, euch strengt es nicht an und andere freuen sich sehr, fühlen sich sehr geliebt, wenn sie auch diese Sprache haben. Und die letzte, das Herz, das ist die Zärtlichkeit, Umarmung, Streicheleinheiten, die Bemühungen, die Berührungen fühlen sich wie Qualität der Beziehung an. Wer das als Liebessprache hat, das sind die, die gerne umarmen, die einfach mal so einen anstoßen, die, wenn sie über einen Weg gehen, sich so einhinkeln, die sich auf die Fußwaschung freuen. Es sind die Leute, die Berührung mögen und darüber auch ausdrücken, ich liebe dich. Das sind auch die, die Musik und Lobpreis gerne machen. Wenn die Musik Gänsehaut erzeugt, dann ist es genau diese Liebessprache. Jesus hat auch Menschen berührt, den Leprakranken. Die Schwiegermutter von Petrus hat er die Hand gehalten, dann senkte sich ihr Fieber. Er bestrich die Augen des Blinden, berührte das Ohr von dem, wo Petrus abgehauen hat, bei der Fußwaschung. Jesus berührt auch. Ich persönlich glaube, Jesus war der attraktivste Mensch auf dieser Erde. Warum? Weil er alle diese fünf Liebessprachen jedem zu jeder Zeit geben konnte. Wir haben vielleicht nur einen oder zwei, aber ich wünsche mir auch für unsere Gottesdienste, dass wir wenigstens einmal im Monat für jeden dieser Liebessprachen etwas haben, wo Menschen hier im Gottesdienst Liebe auftanken können. Vielleicht ist es ungeteilte Aufmerksamkeit bei einem Gespräch. Geschenke mal außer der Reihe, Lob und Anerkennung und Rückmeldung. Ich glaube, schief läuft es, wenn es nur Kritik hagelt und nicht mehr Lob und Anerkennung. Berührung, Hilfe, wo sie nötig ist. Das war so der zweite Punkt. Ich glaube, dass wir Temperamente haben und ich glaube, dass wir Liebessprachen haben, die sehr, sehr prägend sind für unsere Gemeinschaft. Und das dritte und letzte heute, Gemeinschaft und Jesus. Ich habe hier einen Text mal rausgesucht. Gemeinschaft kommt in der Bibel ja ganz oft vor, beim Abendmahl. Als die Jünger zu Ostern aus Angst sich wegschließen, Paulus, Barnabas, die gehen getrennte Wege, der eine nimmt Markus mit. Gemeinschaft in der Bibel ist nicht immer Friede und Eierkuchen backen. Da gibt es Debatten, Spaltungen. Sie gelingt nicht immer oder manchmal auch nur für eine Weile. Gemeinschaft kommt oft vor und Jesus sagt eben auch was dazu und da habe ich euch mal diesen Text mitgebracht. Vers 19 in Matthäus 18. Aber auch das sage ich euch, wenn zwei oder von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind. Und dann wird es ihnen gegeben. Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Das sagen wir ganz oft, wenn wir eine kleine Gruppe sind, dann freuen wir uns, Jesus sagt zwei oder drei, da ist Jesus in ihrer Mitte. Gemeinschaft, und sei sie noch so klein, ist gesegnet, wenn Jesus dabei ist. Was uns verbindet, ist eben nicht nur das Thema oder die Sache, sondern eine Person. Was uns verbindet, ist eine Freundschaft zu unserem Schöpfer. Zwei Details aus diesem Kapitel, wo das drin steht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Zwei Details daraus haben mir geholfen, Gemeinschaft noch besser zu definieren. Was heißt das denn, in meinem Namen zusammen zu sein? Jesus ist nicht immer dabei, wenn irgendwelche Leute sich treffen, sondern er ist dabei, wenn die Leute in seinem Namen zusammen sind. Und was heißt das nun? Vers 19, da steht davor eine Geschichte und danach eine Geschichte, um das besser zu verstehen. Ja? Also in dem Kapitel 18 steht vor diesem Vers, da bin ich mitten unter ihnen, und nach diesem Vers stehen zwei Geschichten, die erklären, was das heißt, in seinem Namen zusammen zu sein. Wenn ihr aufschlagt in der Bibel, Vers 15, also Matthäus 18, Vers 15, da heißt es, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen haben, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie aber auf dich hört, dann hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Also wir sind im Namen Jesu zusammen, und dann schreibt Jesus davor, sagt, was gehört dazu, im Namen Jesu zusammen zu sein? Da gehört dazu, dass wir aufeinander achten und den anderen nicht in die Irre laufen lassen, sondern mit ihm reden, zuhören, dass wir ihm Rückmeldung geben. Und wenn er nicht gleich darauf eingeht, dann gib nicht auf, sondern hole noch einen anderen dazu und zur Hilfe. Gemeinschaft entsteht da, wo wir andere nicht in die Irre laufen lassen, dranbleiben und nicht aufgeben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich unter ihnen, wenn die, die da zusammenkommen, aufeinander achten und nicht Menschen in die Irre laufen lassen. Und dann gibt es noch eine Geschichte nach diesem Vers, der auch zeigt, was es heißt, im Namen Jesu zusammen zu sein. Und das ist der Vers 21. Als die Jünger diese Worte hörten, die Jesus sagte, da haben sie gleich eine Frage. Und Petrus haut das wieder raus. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? Jesus beschreibt Gemeinschaft und er sagt, ich bin unter euch, wenn ihr in meinem Namen da seid. In meinem Namen heißt aber, erstens, lasst Leute nicht in die Irre laufen, sprecht mit ihnen. Und zweitens, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Reicht siebenmal. Gemeinschaft lebt von Vergebung und Jesus sagt 7 mal 70, das ist die Vollzahl mal 10, also eigentlich unendlich. Ich habe hier noch mal ein Bild mitgebracht, ist nicht so schwierig. Das Symbol in der Mathematik ist diese umgedrehte 8, diese Achterbahn. Das Rennen hört nie auf, Vergebung ist nie zu Ende, die Strecke ist eben, geht immer weiter. Und ich habe hier mal diese 8 ein bisschen verdreht. Neigt man diese 8 ein wenig, dann wird in der Mitte etwas sichtbar. Wenn man da die ein bisschen dreht, da wird in der Mitte etwas sichtbar. Da, wo Vergebungsbereitschaft nicht aufhört, da kann Güte das Böse überwinden. Die Mitte von unendlich ist ein Kreuz. Und da sind wir bei der Frage der Gemeinschaft, wie wollen wir denn, wir wollen gerne Gemeinschaft und was tun wir? Vielleicht indem wir zusammen feiern und fröhlich sind, das ist alles gut. Aber Jesus rät uns hier das Geheimnis der Gemeinschaft, wenn du Beziehungen zu anderen haben willst, auf Arbeit, in der Familie, auch in der Gemeinde, das kann nur gelingen, wenn du immer und immer wieder bereit bist, ein Herz für diese Menschen zu haben, bereit bist, auch zu vergeben. Und auch das Herz für Menschen zu haben, dass sie nicht in die Irre laufen und sie darauf hinweist, wenn etwas falsch in ihrem Leben läuft. Ich finde, so gelingt Gemeinschaft, Güte, die auch Trennung überwindet. Ich möchte schließen mit einem Bild, habe ich letztens gefunden. Hey Bruder, steht da, ich weiß, was in deinem Herzen fehlt. Würdest du Leute das ansehen, was Menschen fehlt? Und würdest du sie dann auch ansprechen und dich einmischen in ihr Leben? Und was würdest du tun, wenn der Mann dann stehen bleibt? Also wenn der stehen bleiben würde, sich umdreht und dich fragend anschaut. Was würdest du ihm geben, was seine Leere ausfüllt? Haben wir so einen Blick aufeinander? Ich weiß, was dir fehlt. Und was, wenn er danach fragt, was würdest du ihm denn dann geben? Ich glaube, dass Gemeinschaft Leere in unserem Leben füllen muss. Gemeinschaft ist dazu da, dass sie uns bereichert und auch die Leere in meinem Herzen füllt und mich verändert. Ich glaube, dass liebevolle Gemeinschaft mich wachsen lässt. Warum? Weil Jesus in der Mitte ist. Ich glaube, dass liebevolle Gemeinschaft mich begabt und befähigt, diesen Blick auch für andere zu haben. Und Menschen mehr geben zu können, das, was sie wirklich brauchen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir brauchen Gemeinschaft, in der wir uns regelmäßig gegenseitig sagen dürfen, wenn wir falsche Wege gehen, und brauchen Gemeinschaft, wo wir 7x70 Mal verzeihen. Wo wir uns in der Unterschiedlichkeit annehmen und ergänzen und keiner ungeliebt mit einer Leere im Herzen zurückbleibt. Das ist mein Wunsch. Gemeinschaft kann gelingen, wenn wir den Einzelnen sehen, so wie er ist, unterschiedlich mit seinen Persönlichkeit, aber auch mit seinen Liebessprachen, und wo wir aufeinander achten, damit keiner in die Irre geht. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, auch in diesem neuen Jahr und auch in alledem, was wir gemeinsam planen und sind. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen. Das ist unser Lied, was wir jetzt zusammen singen wollen. Und dann bete ich mit uns. Die 380.